hast du damals dein Kommen angekündigt hast. Du hast gesagt, wascht eure Kleider. Seid bereit. Am dritten Tag werde ich kommen und herabsteigen. Danke, dass du kommen wirst zu deinem Volk. Hilf für uns, unsere Kleider zu waschen, bereit zu sein, wenn du kommst, dass wir dieses Kommen ertragen können, dass es nicht etwas ist, was wir von uns weisen, dass wir sagen, nein, so wollen wir dich nicht, sondern dass wir gereinigt sind, vorbereitet sind und deswegen eine Wertschätzung haben und eine Dankbarkeit für deine Reinheit, für deine Heiligkeit, für deine Schönheit. Sondern nichts in uns schreit nach dem billigen Amüsement der Welt, sondern dass alles in uns sagt, das ist er, das ist er, das ist mein Gott, das ist, wofür ich lebe, das ist, wofür ich gemacht bin, für das heilige Feuer, dafür zu wohnen im Feuer. Herr, bei aller Freude, bei allem Schönen und Leichten und Angenehmen, hilf uns zu verstehen, wo wir sind. Hilf uns zu verstehen, was dein Wort ist. Dass wir bereit sind. Dass du ein bereites Volk findest. In dessen Mitte du dich lagern kannst. Um zu wohnen. Um zu bleiben. Von wo aus du deinen mächtigen Arm ausstrecken kannst. Um die Nationen zu erschrecken und zu berühren. Und aus dem Schlaf der Selbstgefälligkeit und der Selbstanbetung und des Amüsements herauszureißen und kundzutun, die Zeit geht zu Ende. Und eine neue Zeit, die Zeit deiner Herrschaft, ist nahe und wird anbrechen. Hilf, dass wir bereit sind. Gib uns Ohren zu hören, was dein Geist der Gemeinde heute zu sagen hat. Schenk uns einen willigen, belehrbaren, offenen Geist, der Respekt hat vor dir, vor deiner Majestät, der nicht leichtfertig und spielerisch mit dir irgendwie umgeht und die Chance vertut deines Kommens. Schenk uns Gnade. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Dies soll eine Fortsetzung sein von dem, was wir im letzten Herbst oder Winter, wann war das? November haben wir begonnen hier, das Wort des Herrn zu hören über diese Frage, wie können wir einfach tiefer hineinkommen in eine echte Gemeinschaft mit Gott? Wie kann unsere Beziehung realer werden, tiefer werden, echter werden? Und die Gemeindeleitung hat empfunden, das war noch nicht genug. Wir müssen davon noch mehr haben. Wir müssen noch mehr da hineingehen. So, das ist also jetzt eine Fortsetzung. Wenn du jetzt hier bist und du warst die anderen Tage nicht da, ich würde sehr diese Kassetten empfehlen. Der Herr bereitet seine Gemeinde vor. Und da sind viele wunderbare Dinge, die er wiederherstellt, die verloren gegangen sind, die einmal da waren oder die in ihrer Fülle noch nie da gewesen sind, aber die angekündigt worden sind von den Propheten. Und all das, was angekündigt wurde, es wird erfüllt werden, es wird aufgerichtet werden. Vielleicht das vordringlichste Wort überhaupt, das wir wiederhergestellt sehen werden und was schon begonnen hat in unseren Tagen, das ist Matthäus 22, 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste und das größte Gebot. Unser Gott gibt Gebote. Und unser Gott wird uns zu solchen machen, die diese Gebote respektieren, begehren, schätzen und die alles dran geben, dass diese Gebote in unserem Leben aufgerichtet werden und Gültigkeit erlangen. Und dieses Gebot, Gott zu lieben, wird in der Gemeinde zu Ehren kommen. Gott wird ein Volk haben, die ihn über alles lieben. Und diese Liebe wird so sein, wie die Bibel Liebe zu Gott beschreibt. Sie wird nicht seicht und sentimental einfach so sein, wo wir so dem lieben Gott auf die Schulter klopfen und sagen, hey, du bist ein guter Kumpel. Sondern sie wird die Merkmale haben, die die Schrift beschreibt, wie Gott geliebt werden möchte. Das ist nur eine Art und Weise, die seiner würdig ist. Und das ist die Art und Weise, die in seinem Buch beschrieben ist. Und er wird uns in das Verständnis hineinbringen, was das bedeutet, mit ganzem Herzen Gott zu lieben. Und alles, was er braucht an Reaktion auf unsere Seite, damit er uns lehren kann, damit der wunderbare Heilige Geist zum Zuge kommen kann, ist, dass wir uns so einmal stellen, wie wir wirklich sind, völlig unwissend, völlig ignorant, als totale Anfänger, dass wir sagen, Gott, wir wissen nicht, wie man dich liebt. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, was du von uns willst. Aber hier sind wir. Und was immer es kostet, und was immer notwendig ist, und was immer du tun musst, und was immer du anwenden musst, um uns zu lehren, lehre du uns, lehre du mich, ein Mensch zu werden, der dich mit aller Kraft von ganzem Herzen liebt. Und dann wird der Heilige Geist uns nehmen. Und er wird uns die Augen auftun. Und er wird uns führen. Und er wird uns prägen. Er wird uns verändern. Er wird eine Menge Dinge uns beibringen. Und er wird eine Menge Dinge uns abgewöhnen. Eine Menge Dinge. Und Gottes Macht, Herzenshaltungen zu verändern, wird siegen in deinem Leben, wenn du sagst, Gott, hier bin ich. Ich brauche dich. Ich begehre deine Hilfe. Ich komme aus mir heraus, da nicht hinein. Das Beste, was ich habe, sind religiöse Klischees, die ich aus der Kultur geschöpft habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Himmel ist, wie du bist, was es bedeutet, dich zu lieben. Lehre du mich. Dafür ist der Heilige Geist uns gegeben, uns zu lehren, uns in alle Wahrheit zu führen, uns zu prägen, uns zu verändern. Und er wird sein Werk tun, wenn wir seine Majestät und seine rechtmäßige Herrschaft anerkennen und uns vor ihm verbeugen. Er wird das tun. Er wird das tun. Und er wird uns da hineinnehmen. Gott zu lieben von ganzem Herzen. In 2. Chronik 25 ist beschrieben von einem König, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Fantastisch. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Aber dann kommt kein Punkt, sondern ein Komma. Und der Heilige Geist erlaubt sich eine Bemerkung, die die Sache dann in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Aber nicht mit ungeteiltem Herzen. Er tat die richtigen Dinge, aber sein Herz war nicht ganz und gar auf Gott ausgerichtet. Er tat alles, was richtig war. Wahrscheinlich viele haben gesagt, was für ein wunderbarer König. Aber der Heilige Geist sagt, alles richtig zu tun, ist doch nicht die ganze Sache. Sondern es geht um das Herz. Es geht um ein ungeteiltes Herz, was liebt, was bewundert, was in Ehrfurcht ist, was in tiefer Dankbarkeit ist, was in tiefem Bewusstsein der eigenen Unwürdigkeit ist und was von der Haltung her einfach zerbrochen vor ihm liegt und sagt, Gott, ich brauche dich für alles. Ich brauche sogar dich, um zu lernen, dich zu lieben. Nicht einmal das kann ich aus mir heraus. Tat, was recht war. Lass uns einmal eine Beschreibung einer wunderbaren Gemeinde anschauen. Wenn es eine solche Gemeinde in Deutschland gäbe, wir würden denken, das ist es. Das ist das Nonplusultra. Das ist die Krönung der Gipfel. Mehr gibt es nicht. Offenbarung Kapitel 2. Eine wunderbare Gemeinde, die ein geistliches Zentrum war. Ein Modell, etwas, auf das viele andere Gemeinden geschaut haben. Und Jesus spricht zu dieser Gemeinde Offenbarung, Kapitel 2, das ist die Gemeinde von Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Da haben eine Gemeinde, die hat sich Mühe gegeben. Die war nicht von der Sorte, die gesagt hat, du, wir haben die Gnade, warum sollen wir uns anstrengen? Da war eine Gemeinde, die hat sich Mühe gegeben. Wirklich Mühe gegeben. Ausharren. Und sie hat eine Eigenschaft gehabt, die heute fast nirgendwo in den Gemeinden zu finden ist. Sie konnten die Bösen in ihrer Mitte nicht ertragen. Das Böse war für sie unerträglich. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Heute in unserer billigen Zeit, wir haben so viele Dienste, so vieles, was glänzt und wunderbar aussieht, und das Volk Gottes rennt alle möglichen hinterher, ob das der Heilige Geist ist oder ein Imitat ist, ob es eine falsche, vollsynthetische Salbung ist, das macht nichts. Hauptsache, da bewegt sich was, Hauptsache, da rührt sich was, Hauptsache, da ist ein bisschen Prickeln, Hauptsache, ein bisschen Zeichen und Wunder. Ob das der Heilige Geist ist, der in unserem Herzen sagt, das ist es, damit geh, halte dich an diese Leute, wie der Heilige Geist sprach zu Philippus, halte dich zu diesem Wagen. Wir rennen, ob der Geist Gottes gesprochen hat oder nicht. Aber sie hatten Unterscheidung. Sie konnten das Echte vom religiösen Imitat unterscheiden. Und sie haben sich getraut zu sagen, sorry, aber das ist nicht echt. Und hier in unserer Mitte wird das keinen Raum haben. Sie haben sich getraut, Leute, die von weit her mit Rang und Namen kamen und sagten, sie sind Apostel, sie haben sich getraut zu sagen, sorry, die Tür ist zu für euch. Ihr seid keine Apostel des Herrn und wir erlauben nicht in unserer Mitte, dass ihr dient. Und sie haben sich dafür nicht entschuldigt und der Heilige Geist hat applaudiert und gesagt, wunderbar, hervorragend, kühn, mutig. Was für eine Gemeinde. Du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen. Bist nicht müde geworden. Wie viele sind heute müde geworden? Vor 10 Jahren, was für eine Stimmung hatten wir in unserem Land? Die Erweckung ist um die Ecke. Und heute, wie müde sind wir geworden? Weil unser Glaube so stark auf Persönlichkeiten, auf Menschen aufgebaut war und nicht auf das echte, authentische Reden des Heiligen Geistes. Hätten wir auf das Reden des Heiligen Geistes gehört, er hätte gesagt, jetzt lehre ich euch Ausdauer und ich lehre euch zu kämpfen auf eine solche Art und Weise, dass ihr in 10 Jahren mit mehr Eifer kämpft als jetzt. Aber wir haben gedacht, hey, die Erweckung ist um die Ecke. Die großen Chefs haben es gesagt. Jetzt machen wir auch noch ein bisschen mit, hauen ein bisschen auf den Busch. Jetzt drängen wir uns ein bisschen an. Und dann sind wir diejenigen, die glorreich die Erweckung hereingebracht haben in unser Land. Wer ein bisschen Kirchengeschichte studiert hat, wer ein bisschen geschaut hat, was es gekostet hat, was nötig war, um ein tiefes Werk, ein bleibendes Werk des Heiligen Geistes hervorzubringen, der hätte schon vor 10 Jahren gewusst, die Erweckung kann nicht um die Ecke sein. Weil das, was nötig war, um Erweckung herbeizuführen, wurde nicht gebracht. Also warum soll sie kommen? Es gibt klare Dinge im Worte Gottes und Lektionen aus der Kirchengeschichte. Als ich junger Schnösel war im Herrn, jemand sagte, weißt du, was euer Problem ist mit eurer charismatischen Bewegung? Sie ist geschichtslos. Ich habe nicht verstanden, was der Opi damals mir sagen wollte. Aber jetzt bin ich ein paar Jahre älter. Und jetzt sehe ich, was wir tun und ich sehe, was wir nicht tun. Und ich verstehe, was er sagen wollte. Wir sind geschichtslos. Wir haben keine Trübung von irgendeiner Kenntnis von Kirchengeschichte. Wir denken, wir sind die Generation und wir tun etwas, was niemand vor uns getan hat. Das ist eine überhebliche Selbsttäuschung. Wir haben nicht annähernd das an Hingabe, an Reinheit, an Opfer gebracht, was sie gebracht haben. Und wir haben nur einen Bruchteil von Resultaten von dem, was sie gehabt haben. Und Gott möchte, dass wir zurückgehen und dass wir lernen. Zurück zum Wort, zurück zum Erbe der Väter. So, diese Gemeinde hat Ausharren bewiesen, hat viel getragen um des Namens des Herrn willen. Wunderbar, ein Lob nach dem anderen. Und dann sagt der Herr, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Jesus sagt, Reife, Unterscheidung, Mühe, Hingabe, Ausharren, alles wunderbar, aber doch nicht genug, doch nicht das, was ich suche in meinem Volk. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Die erste Liebe. Viele denken, wenn sie zurückschauen, das ist so die Begeisterung nach der Bekehrung. Da war das Kontrasterlebnis aus der Dunkelheit zum Licht. Und da war irgendwie für ein paar Wochen dieses Glücksgefühl, da war diese Liebe zu Jesus. Das ist nicht die erste Liebe. Die erste Liebe spricht von Prioritäten. Spricht von das Wichtigste ist das Wichtigste. Das Erste ist das Erste. Das hat nichts mit deiner Zeit zu tun, wann immer das gewesen ist. Vielleicht sind wir nie in der Phase der ersten Liebe gewesen. Ephesus war es und sie hat es verloren. Und Jesus sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Verlassen, nicht verloren. Und da siehst du schon gleich, wie aus der Sicht Gottes Liebe etwas ganz, ganz anderes ist als heute. Heute im modernen Verständnis. Ja, die Liebe ist mir abhanden gekommen. Sorry, Schätzchen. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Bye, bye. Irgendwie ist sie weg. Lass uns ehrlich sein. Lass uns einfach feststellen, sie ist nicht mehr da. Also, lass uns konsequent sein. Wir gehen auseinander. Wir lieben uns nicht mehr so wie früher. Ja, was soll man dagegen sagen? Jesus sagt nicht, sie ist dir abhanden gekommen, du hast sie verloren, da war ein Loch in deiner Tasche und da ist es so durchgerieselt. Du hast sie verlassen. Du bist schuldig geworden. Du hast etwas getan. Du bist weggegangen von etwas, in dem du einmal gestanden hast. Du bist davon weggelaufen. Du hast dich entfernt. Und deswegen ist dann auch seine Anordnung. Der Aufruf, etwas zu tun. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Und tue Buße. Das heißt, ändere deine Haltung. Buße tun ist nicht, okay, ich bin erwischt, schade. Naja, jetzt komme ich nach vorne, jetzt hebe ich mal die Hand. Oder weine ein paar Tränchen. Und dann gehe ich zurück und dann ist alles wieder gut. Das ist nicht Buße tun. Buße tun ist den Sinn ändern, die Haltung ändern. Sich von etwas abwenden und sich etwas anderem zuwenden und sich entschließen, von jetzt ab einen anderen Weg zu gehen. Das ist Buße tun. Und er sagt, und es gehört auch dazu, dass wir das Falsche, was wir uns erlaubt haben, dass wir es verurteilen, dass wir sagen, was wir getan haben, war falsch, ich habe kein Recht dazu. Und ich habe Gott beleidigt und ich habe mir selber und anderen wehgetan. Und es ist falsch gewesen. Ich verurteile das Verhalten, den Lebensstil, die Haltung. Und wende mich ab und sage, ich erwähle etwas anderes. Ich erwähle etwas Neues. Ich erwähle wieder den Gehorsam. Tue die ersten Werke. Der Weg zurück in eine tiefe Liebe zu Jesus. Das ist, worum es geht. Tiefgang in der Beziehung zu Jesus. Der Weg zurück besteht darin, Werke zu tun. Das ist ein Reizwort in der pfingstlich-charismatischen Welt. Wir kommen sofort mit dem guten alten Luther. Und sagen, wir wissen ja, dass wir nicht durch Werke gerecht werden. Hier geht es nicht um Gerechtigkeit, um dein Ticket für den Himmel. Hier geht es um eine tiefe Beziehung zu Jesus. Und diese tiefe Beziehung zu Jesus wird wiederhergestellt. Oder wir gehen dort hinein durch Werke. Das ist, was Jesus sagt. Du musst Werke tun, um in Liebe zu kommen. Welche Werke sollen wir denn tun? Die ersten Werke. Was sind die ersten Werke? Das sind die Dinge, die zuallererst dran sind, die wichtiger sind als irgendetwas anderes. Diese Werke sollen wir tun. Wenn ich heute Menschen reden höre, sogenannte geisterfüllte Christen, wenn sie über Werke reden und über etwas tun, es scheint so zu sein, die größte Angst, die sie haben, ist, sie könnten etwas aus eigener Kraft tun. Das ist ihre größte Angst. Die größte Angst ist nicht, ich könnte mich vergehen an Gottes heiligen Wort. Die größte Angst ist nicht, ich könnte mein Herz entfernen von Gott. Ich könnte etwas tun, was verkehrt ist. Die größte Angst ist, ich könnte etwas aus mir selber heraus tun. Ich sage, ja, sag mir, gehst du auf Klo in deiner Kraft? Oder kommt der Engel des Herrn und trägt dich und sagst du, ich muss zwar auf Klo eigentlich, aber ich will nichts aus eigener Kraft tun. Du, lass uns einmal ein bisschen Verstand anwenden in unserem Christenleben. Ein bisschen hier oben mal anklopfen. Hallo, ist da einer zu Hause? Mach mal Licht an. Schalte mal an, fang mal an zu denken. Es ist Zeit, dass wir anfangen zu denken und ein bisschen normaler werden. Jesus sagt, du musst Werke tun. Und da kommen wir, weil wir Luther nicht richtig verstanden haben, und sagen, nein, Werke, das ist nicht gut. Ja, wer hat jetzt recht, wir oder Jesus? Jesus sagt, du tust Werke, um in eine Liebesbeziehung hineinzukommen. Und wenn du diese Werke nicht tust, dann kannst du davon reden, von Intimität und Nähe zu Jesus. Das ist auch so ein Schlagwort geworden, was irgendwie um sich greift. Und wenn wir verstehen, schöne Gefühle in der Gegenwart Gottes, ohne eine volle Aufmerksamkeit auf einen heiligen, Gott wohlgefälligen Lebensstil, ist es wieder eine neue Welle, wieder ein neuer frommer Selbstbetrug. Es gibt keine enge Nähe, keine Freundschaft mit Gott ohne Reinheit des Herzens. Das ist eine Illusion, das ist eine Täuschung. Das ist nicht die Bibel. So, wir tun Werke. Und zwar die ersten Werke, um in Liebe zu kommen. Es ist nicht, ja, mir ist was abhandengekommen. Herr, hilf du mir? Oder lass die gesamte Leitung antreten und mich durchsegnen, damit ich irgendwie wieder in die Liebe komme. Du kommst nicht in diese Liebe, indem die Hände auf deinem Haupt gestapelt werden und man betet dich durch, bis die letzten Haare ausgefallen sind. Pfingstmassage. Wir kommen in die Liebe durch Werke. Nicht durch irgendwelche Werke, sondern durch die ersten Werke. Und alles, was ich heute Abend tun möchte, ist nur das erste der ersten Werke. Es gibt eine Reihe von ersten Werken, aber ich will das erste der ersten Werke ein bisschen beschreiben und beleuchten. Wenn wir einen Weg suchen, müssen wir sehr gut zuhören. Kennst du diese Leute, die dir hochkompliziert irgendwie den Weg beschreiben? Sagen, pass auf, da gehst du hier lang, ganz einfach, ja, und dann musst du da vorne links abbiegen. Achtung, aber nicht die erste, sondern erst die dritte und vorsichtig, die zweite ist eine Sackgasse und da nicht und dann so und dann im Kreis und dann dies und das. Und er redet und wenn er fertig ist, sagt er, okay, wenn Sie so machen, dann werden Sie finden. Du hast keine Ahnung, was er gesagt hat. Wie anders der Heilige Geist, wenn er sagt, da sind Werke, die sollst du tun. Und hör gut zu und tu diese Werke und du wirst in eine tiefere Beziehung hineinkommen mit Jesus. Und lass dich nicht beirren, lass dich nicht abhalten, lass dich nicht erschrecken von deinen Gefühlen, von deiner Kultur, die sagt, das geht nicht, so kann man nicht leben. halte hier aus bis zum Sonntag, wenn mein Fahrplan so bleibt. Am Sonntag beschreibe ich dir Werke. Vielen von uns werden die Ohren abfallen. Das kann nicht sein, so kann man nicht leben, das ist nicht möglich. Und doch ist es in diesem Buch und jedem Nachfolger wird gesagt, so und nicht anders hat er zu leben. Das erste Werk aus der Gruppe der ersten Werke ist nicht nur eins, es sind eine Reihe von Werken, aber das allererste ist, dass wir beginnen, Gott zu suchen. Das ist das erste Werk. Wie können wir erfüllen dieses Gebot, du sollst Gott lieben, wenn wir ihn nicht wirklich kennen? Und wie könnten wir ihn kennenlernen, ohne dass wir Zeit mit ihm verbringen? Ohne dass wir lernen, ihn zu suchen? Das ist nicht möglich. So, damit beginnt alles. Morgen will ich versuchen zu beschreiben, wie das ganz praktisch aussieht. Aber jetzt wollen wir das anschauen erstmal, welche Betonung Gott darauf legt, ihn zu suchen. Wir haben dieses Wort hier gehört, ich will daraus noch einmal lesen, andere Übersetzung und noch den ersten Vers dazu, Hosea 6, kommt, lasst uns zum Herrn umkehren. Lass uns zum Herrn umkehren. Das ist Buße tun. Zurück. Und dann heißt es in Vers 3. So lasst uns, Hosea 6, Vers 3. So lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Was für ein starkes Wort. Nachjagen, das ist äußerste Konzentration, äußerste Hingabe, äußerster Fokus auf etwas. Und alles andere geht zur Seite. Alles andere spielt jetzt nicht die Rolle, die es vielleicht sonst gespielt hat. Wer nachjagt, ist auf etwas. Stell dir Polizisten vor. Die haben irgendwie einen Bankräuber erwischt oder jedenfalls entdeckt. Und jetzt jagen sie ihm nach. Blaulicht, missachten alle Verkehrsregeln und jagen nach. Und sie haben nur ein Ziel, diesen Bankräuber zu stellen. Wenn wir das sehen würden, wenn das mit der Kamera aufgenommen ist, wir würden das sehen, ja. Und der eine sagt zum anderen, du, pass auf, ich habe Kohldampf, halt mal an, da vorne ist eine Pommesbude. Und der Kommentator sagt, so jagten sie den Verbrecher nach. Wir wissen, das ist ironisch. Sie haben nicht nachgejagt. Sie haben persönliche Bedürfnisse und Wünsche dazwischen kommen lassen und sie sind nicht nachgejagt. Der Nächste will eine Zeitung haben, sagt, du weißt du, diese Woche kommt das neue Superrätsel. Nachjagen ist enorme Dringlichkeit, ist ausschließlich dieses eine und das andere alles nicht. Es ist sehr intensiv. Es erfordert volle Aufmerksamkeit. Lasst uns der Erkenntnis des Herrn nachjagen, sagt Hosea. Was für ein starkes Wort. Gott wird sich in seinem Wesen, in seiner Schönheit, in seiner Heiligkeit, in seiner Freundlichkeit nicht denen offenbaren, die das so am Rande auch mitnehmen wollen. Sondern denen, deren Herz ganz auf ihn gerichtet ist. Die nur das eine wollen. Ich will Gott kennenlernen. Weil Gott kennenzulernen bedeutet, ein Herz zu bekommen, was ihn liebt. Gott zu sehen bedeutet, ein Herz zu bekommen, was sich hingibt und was willig wird. Willigkeit kommt aus der Begegnung mit Gott. Ein williges Herz kommt aus der Begegnung mit Gott. Ja, manchmal wir denken, oh, unser Herz ist so kalt, es ist so unwillig, es ist so spröde. Du hast genug dein Herz analysiert, jetzt jag dem Herrn nach und glaube mir, ein Schimmer von ihm zu sehen, wird dein Herz verändern. Zu jammern über den Zustand deines Herzens mag vielleicht irgendwie toll klingen in deinen Ohren oder in den Ohren der anderen, die es auch nicht besser wissen. Aber es ändert nicht den Zustand deines Herzens. Aber etwas von ihm zu sehen, von der Schönheit seiner Demut, von der Schönheit seines radikalen Gehorsams dem Vater gegenüber, davon etwas zu sehen, wird Willigkeit hervorbringen in deinem Herzen. Die Macht Gottes, Herzen zu verändern, kommt durch Offenbarung, nicht durch Anstrengung. Die Anstrengung ist für was anderes nötig, zum Nachjagen. Aber wenn wir anfangen, in seine Gegenwart zu treten, seine Gegenwart ändert unser Herz. Er bringt Willigkeit hervor. Und das ist, wozu Gott uns ruft. Das ist die Zeit, wo er sagt, jetzt setzen wir Prioritäten. Da drüben im Gebetsraum habt ihr dieses Bild mit den beiden Leuten, mit dem Haus auf dem Felsen und der ganz schnell, weil ihm keine Mühe irgendwie was wert ist. Und er sagt, wofür soll das gut sein? Er sieht den da sich abmühen und schwitzen, der schleppt da die Steine auf dem Felsen und baut da so ein massives Ding und er holt so ein paar Bretter und husch, husch, zimmert da seine Hütte zusammen. Beide hatten eine begrenzte Zeit der Vorbereitung. Und diese war einmal zu Ende. Und nachdem die Zeit der Vorbereitung zu Ende war, kam der Test. Und wenn die Flut kommt, wird niemand von uns noch Gelegenheit haben, Fundamente nachzubessern. Niemand wird imstande sein, die Zeit zu finden, in der Zeit der Erschütterung sein Haus noch einmal neu zu gründen. Und Gott lädt uns ein und er sagt, sei weise. Die Zeit der Vorbereitung ist extrem begrenzt, ist kurz. Und wir haben keine Zeit zu verlieren, wir haben keine Zeit zu verschwenden und zu verschenken an irgendwelchen billigen Kram, der uns hinterher einfach zu leid tut wegen der Zeit, die wir investiert haben. Jetzt ist die Zeit. Feste Fundamente in unser Leben zu bauen. Und das bedeutet, Gott zu kennen, ihn zu lieben, ihn auf der ersten Stelle in unserem Leben zu haben, ein Herz zu kultivieren, das alle anderen Dinge unter diese eine Sache geordnet hat, er zuerst. Er ist es wert, dass alles in mir auf ihn ausgerichtet wird. Das ist die Zeit. Und manche, die die Einladung und das Werben des Heiligen Geistes heute hören und sagen, ach, nee, das klingt mir so nach Einseitigkeit, das klingt mir nach extremen Lebensstil, das klingt mir irgendwie danach, als wenn da viele schöne Dinge an mir vorübergehen, die ich doch unbedingt mitnehmen muss, das klingt mir irgendwie zu fad und das scheint irgendwas mit Mühe zu tun zu haben und für solche Dinge bin ich überhaupt nicht zu haben. Und sie werden viele Gründe sich ausdenken, um die Einladung des Heiligen Geistes nicht zu beantworten. Und es wird der Tag kommen, wo getestet wird, was unser Haus, aus was unser Haus besteht. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein bei manchen, die sagen, warum habe ich nicht gehört? Warum habe ich mich nicht warnen lassen? Warum habe ich mich so überhoben über das Wort des Herrn? Warum war ich so leichtfertig? Warum habe ich gesagt, ach, für die mag es kurz sein, für mich ist es lang, wenn ich nächstes Jahr beginne, wird alles noch hinkommen. Es wird noch zeitig sein. Ich habe meine eigenen Regeln, ich habe meinen eigenen Fahrplan, ich habe meine eigene Übersicht. Das mag für die Ängstlichen sein, die Angsthasen, die jedes Wort von der Kanzel für bare Münze nehmen und anfangen irgendwie ihr Leben zu sortieren und auszurichten. Aber bei mir, ich bin da so ein Lebenskünstler und bei mir hat es immer noch hingehauen. Ich habe nicht gelernt fürs Abi, die haben mich da durchgezogen. Ich habe mich da nicht vorbereitet, hat auch alles geklappt. Hatte keine Ahnung hiervon, hat alles geklappt. Es wird immer so klappen. Gott ist die erste und einzige Person in deinem Leben, die du triffst, vor der du nicht schummeln kannst, den du nicht über den Tisch ziehen kannst. der nicht so ein gütiger Opa ist, der die Augen zumacht und sagt, hast was ich gelernt, aber bist ja so ein lieber Kerl. Lass uns nüchtern werden. Lass uns den Gott der Bibel anschauen und sagen, das ist mein Gott und er wird mit mir so handeln, wie in diesem Buch geschrieben ist. Es gibt keine Ausnahmen. Gott ist Gott. Und er wird mit uns und mit seinem Volk umgehen, wie er das beschrieben hat in seinem Wort. Paulus geht zurück und sagt, schaut euch an Israel, was sie gemacht haben. Schaut euch an, wie sie gelebt haben. Schaut euch an, wie sie das Wort des Herrn verachtet haben. Und schau an, was mit ihnen passiert ist. All das ist aufgeschrieben für euch zur Warnung. Derselbe Gott wird mit euch genauso umgehen und euch genauso behandeln, wie er es mit Israel getan hat. Aber wir sind pfingstlich charismatisch. Wir sagen, hoch, das war Altes Testament. Wen interessiert das heute noch? Du, Gott ist jetzt ein Kumpel geworden, weißt du das nicht? Gott hat sich verändert, Gott ist jetzt ganz anders. Komisch, dass das Paulus nicht wusste. Warum sagt er in 1. Korinther 10, diese Geschichten, die sind wichtig. Studiert das. Das ist der Gott, der mit euch umgeht. Hebräer 3 wird erklärt, wegen dieser Haltung kamen sie nicht ins gelobte Land. Sie kamen nicht hinein. Gott hat es vorbereitet für sie, hat sie mit starker Hand aus Ägypten herausgeholt. Aber dann, als es darum ging, dass sie Ägypten aus sich herausholen lassen sollten, ja, sie ist dort, wascht eure Kleider, denn er wird kommen. Wascht eure Kleider, denn er wird kommen. 2. Mose 20. Die Kleider waren noch voller Gestank von Ägypten. Sie waren aus Ägypten aus, aber Ägypten war noch in ihren Kleidern. Und es ist eine Sache, dass Gott uns herausholt aus der Welt. Und es ist eine andere Sache, dass er die Welt aus uns herausholt. Das sind zwei Paar Schuhe. Und bei der Befreiung von Ägypten haben sie nicht viel zu tun gehabt. Sie haben das Blut angewandt und das war's. Das Blut des Lammes und gewartet. Das war alles. Aber beim zweiten Teil, Ägypten aus ihnen herauszuholen, da ging es um Arbeit, da ging es um Mühe. Wascht eure Kleider, bereitet euch vor, denn er wird kommen. Und wir sehen, wie vorbereitet sie waren, als er kam. Statt zu sagen, das ist unser Gott, ist er nicht herrlich, ist er nicht feurig, ist er nicht ehrfurchtsgebietend, ist er nicht gewaltig. Oh, wenn wir nicht wüssten, er liebt uns, wir würden auf der Stelle vergehen vor Herzklabaster. Ist er nicht herrlich, gewaltig? Aber ihr Herz war nicht bereitet, die Kleider waren nicht gewaschen und Gott kam. Und sie hatten die alten Denkweisen, das sind die Kleider, die alten Denkweisen, nicht abgelegt. Und als Gott kam in dieser ehrfurchtgebietenden Weise, der Berg dröhnte, diese Stimme war so mächtig. Und sie stellten ihre eigene Weisheit über Gottes Wort. Gott hat gesagt, wenn das Widderhorn ertönt am dritten Tag, dann kommt herauf. Und sie waren unten, der Berg bebte, Feuer, dunkle Wolken. Es war schrecklich. Und sie sagten, wir sind doch nicht blöd. Wer da hochgeht, vergeht. Wer da hochgeht, wird nicht wiederkommen. Dabei war Mose oben gewesen und war wiedergekommen. Und er sagte, jetzt ruft er euch. Und sie sagten, nee, niemals. Das überleben wir nicht. Wer da hochgeht, wird sterben. Hatte Gott sie eingeladen, zu sterben? In einer Weise ja. Kommt in mein heiliges Feuer und mein Herz, euer Herz wird sich verändern und ihr werdet lernen, mich zu fürchten. Mose sagt, hey,
das macht Gott nur, um euch Furcht vor sich selbst in euer Herz zu bringen. Ihr werdet das überleben. Etwas in euch wird sterben, aber ihr werdet das überleben. So jetzt kommt. No way, niemals. Und da wurde diese lähmende, todbringende Religion geboren. Mose, geh du rauf. Geh du rauf. Hör du, was er zu sagen hat. Und alles, was er sagen wird, werden wir tun. Wir sind absolut willig. Und wir sind fähig. Wir müssen nur hören, was wir tun sollen. Sie stellten ihre Sicht über Gottesdienst, ihre Sicht, was es bedeutet, Gott zu dienen, über das Wort Gottes. Sie haben nicht verstanden, dass sie eine Transformation des Herzens brauchen, um überhaupt Gott in rechter Weise dienen zu können. Sie haben nicht verstanden, man muss im Feuer gestanden haben. Man muss diesen Ehrfurcht gebieten, in Gott gegenüber gestanden haben, um zu wissen, nur er hat Macht, mich zu verändern. Es braucht Gott, um dort gehorsam zu sein. Und sie reduzierten das auf ein paar Anordnungen. Ist das nicht genau wie heute? Oh, Pastor, geh du beten. Geh du fasten, das ist uns zu schwer, wir müssen arbeiten, aber du musst ja nichts tun den ganzen Tag. So geh du beten. Und dann am Sonntag komm und dann sag uns, was Gott gesagt hat. Wir werden alles tun, was er gesagt hat. Es braucht Gott, eine Begegnung mit Gott, um in seiner Weise, in einer ihm wohlgefälligen Weise leben zu können. Das braucht Gott. Es ist nicht ein Mangel an Informationen. Oh, mir fehlen nur noch die letzten Gebote, die letzten Hinweise, die letzten Einsichten über den Willen Gottes. Und alles in mir ist bereit zu tun, was er gesagt hat. Das ist eine unglaubliche Täuschung. Da ist das Fleisch. Und das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch ist weder willig noch fähig, den Willen Gottes zu tun. Und es braucht ein machtvolles Eingreifen Gottes, was nur in seiner Gegenwart geschieht, wo das Fleisch geschwächt wird und wo wir instand versetzt werden, jetzt ihm zu dienen. Das braucht Gott, um Gott zu dienen. Nicht Information, auch nicht Predigt, auch nicht Bücher, Kassetten, Videos und all das andere schöne Zeug, was wir haben. Es braucht eine persönliche Begegnung mit Gott. Wo er etwas hineintut in uns und wo er etwas herausnimmt aus uns und wo er uns befähigt, Menschen zu werden nach seinem Herzen. Und da haben sie es verpasst. Haben ihre Weisheit über Gottes Weisheit gestellt. Haben gesagt, wir wissen, wenn wir da hochgehen, wir werden das nicht überleben, wir werden das nicht tun. Wir wissen einen besseren Weg. Mose, du gehst, du setzt dich diesem Stress nochmal aus. Und dann erzählst du uns, dann gibst du uns die Infos und dann machen wir das. Kein Problem. Wir haben es in uns. Wir werden Gott dienen. Vermessenheit. Als wenn es nur um ein paar Informationen ginge. Es geht nicht um Information, sondern um Transformation. Ist das gut? Schreib das mal auf. Es geht nicht um Information, es geht um Transformation. Und das ist die Hand Gottes, das ist der Heilige Geist, der an uns sein Werk tun will. In der Gegenwart Gottes. Und darum lädt er uns ein. Hör mal, Jeremia 29, Vers 13, Vers 14. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. So werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch... Was für ein Satz. Ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Das Volk Gottes ist heute genauso in Gefangenschaft, in Knechtschaft, wie damals Israel in Babel war. Und der Weg zurück aus der Gefangenschaft in die Gemeinschaft mit Gott, in ein Leben, wo wir wieder das Volk Gottes sind, was ihm Ehre machen. Der Weg zurück sind nicht menschengemachte Strategien und Ideen. Oh, was haben wir heute viele Ideen. Wir haben Ideen, wie wir Städte einnehmen. Wir haben Ideen, wie wir Länder einnehmen. Wir können ganze Kontinente erreichen. Und kaum einer merkt, dass es alles Luftschlösser sind. Dass es mit der Realität der Gemeinde vor Ort nichts zu tun hat. Es sind tolle Konzepte. Oh, was wissen wir alles? Wir gehen in die Geschichte, wir brechen ein paar Flüche, sprechen ein paar magische Formeln und simsalabim, das Land blüht auf. Und alles ist wunderbar. Und unser einziges Problem ist, wir haben noch nicht die letzten Formeln gefunden. Die letzten Knöpfe, die man drücken muss, die letzten Tricks, die man so aus der Tasche zieht. Ihr Lieben, wir sind nicht Gottes Ratgeber. Wir sind nicht die, die ihm Pläne vorlegen, die ihn beeindrucken könnten, wie wir so das Land erreichen können. Sondern Gott ruft uns in seine Gegenwart und sagt, werdet mein Volk. Werdet ein heiliges, reines Volk. Und dann werde ich euch Offenbarung geben. Dann werde ich euch leiten. Dann werde ich euch führen. Und dann werdet ihr unter meiner Leitung Dinge tun, die funktionieren. Die ich bestätigen werde vom Himmel. Wenn ihr mich sucht, sagt er, werde ich mich finden lassen. Und wenn ihr mich findet, bring ich euch zurück von den Orten, wo ich euch weggeführt habe. Wie viele Orte sind da gewesen, wenn du in die Apostelgeschichte hineinschaust? Orte der Gegenwart Gottes, Orte von gewaltigen Power-Ministries, von apostolisch-prophetischen Diensten. Und all das ist verloren. Nicht wegen der Zeit, sondern wegen unserer Sünde. Und Gott sagt, wenn ihr mich sucht, ihr werdet mich finden. Und ich bringe euch an den Ort zurück, wo ich euch gefangen weggeführt habe. Ich werde euer Geschick wenden, heißt es dort. Erste Chronik 16. Preist den Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Da lädt er uns ein, zu fragen nach ihm. Was bedeutet das? Herr, wo bist du? Was ist los? Wo ist deine Kraft? Wo sind die Wunder? Wo sind die Dinge, die wir hören von dir in Asien, in Afrika? Wo ist deine Hand hier? Fragt nach dem Herrn, sucht sein Angesicht. Das ist, wozu er uns einlädt. Und unsere Gebetsstunden sind noch so oberflächlich. Und wir haben so wenig Ausdauer in Gott suchen. Warum? Weil es nicht für uns Gewohnheit geworden ist, ihn zu Hause zu suchen. Und unser Lobpreis und unsere Gebetsstunden sollen ein kleiner, einfacher Ersatz sein für diese Mühe, die Gott uns zumutet, alleine zu Hause, ohne eine solche wunderbare Band, ohne die Unterstützung von anderen, die ein bisschen heißer sind als wir, ganz alleine dort ihn zu suchen, in der Wüste unseres Wohnzimmers oder Schlafzimmers. Und wir haben irgendwie die Idee, wenn es schwer ist, dann entbindet uns Gott von unserer Pflicht, ihn zu suchen. Wenn es schwer ist, ist es sowieso nicht notwendig. Dann bringt es nichts. Dann probieren wir es morgen noch einmal. Vielleicht ist es morgen wieder leichter. Aber an den Tagen, wo alles wie aus Blei zu sein scheint, da auf Gott zu warten, da ihm unser schwächliches, schwaches, armseliges Lob zu bringen, das ist so viel wertvoller als mit den Tausenden oder Hunderten in der Konferenz zu jubeln, wenn diese Konferenzatmosphäre da ist, weißt du? Ja, wir haben so das gelernt, so in 2 Tagen kann man eine Konferenzatmosphäre erzeugen, da muss der vorne nur Catch-up sagen und das Volk Gottes jubelt. Der kann sagen, was er will, die sind einfach begeistert. Aber Gott zu ehren, auf ihn zu warten, ihm Worte der Hingabe und der Liebe zu bringen, dann, wenn alles knochentrocken ist, wenn wir ganz alleine sind, wenn es schwer ist, das zählt. Und weil wir unsere Bibel so wenig kennen, kann der Feind uns belügen und er sagt, du, das musst du jetzt nicht, du musst dich nicht quälen. Weil Gott will ja alles dir leicht machen. Und wenn das jetzt so schwer ist, du musst dir da kein Gesetz draus machen. Oh, wie fromm kann der Teufel reden. Und wie teuflisch können die Frommen reden. Oh, wir wollen nicht gesetzlich werden. Oh nein, wer möchte das? Aber wir verwechseln Disziplin und Ausdauer und Mühe und harte Arbeit im Geist mit Gesetzlichkeit. Und das sind 2 völlig verschiedene Dinge. Glaubst du, dass Paulus gesetzlich war nach seiner Bekehrung und seinem Leben mit Gott? Nein, sicherlich nicht. Er hat gelehrt über die Freiheit vom Gesetz. Und doch, wenn er seinen Dienst beschreibt, da ist da dieses hässliche Wort Mühe. Da war Mühe. Da war Schweres. Zu seinem Schüler sagte er, du pass auf, ertrage Härten, endure hardship. Timotheus, zieh dich warm an, da kommen ein paar Dinge, die sind echt nicht einfach. Und die wirst du nicht wegbeten. Und die werden sich nicht in Luft auflösen, weil Gott dich so liebt. Da wirst du durch ein paar Dinge durchgehen. Zieh dich warm an, Junge. Ertrage Leid. Aber der Gott, dem wir dienen, der macht alles ganz einfach. Ist ja alles Gnade. Und Gnade heißt, ich strenge mich nicht an und ich mache gar nichts und Gott macht alles. Das ist nicht die Gnade des Neuen Testamentes. Das ist nicht die Gnade von Paulus. Das ist eine charismatische, selbstgemachte Gnade, die nichts zustande bringt. Und das ist, was wir seit 30 Jahren tun. Ich weiß nicht, wie lange du im Geschäft bist, aber das ist, was wir tun. Seit 30 Jahren drehen wir uns im Kreis. Und haben heute nicht mehr Feuer, nicht mehr Heiligkeit, nicht mehr Power als vor 30 Jahren, sondern weniger. Eindeutig weniger. Eindeutig. Und man erzählt sich mit feuchten Augen die Geschichten aus den 70ern. Oh, wie Steve Lytle hier gewirkt hat, was da für Power war, was da für Sachen abgegangen sind. Meine Güte. Ja, wir wünschten, da würde mal wieder so einer kommen. Das ist die Zeit, Gott zu suchen. Erste Chronik 22, Vers 19. Richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott zu suchen. Und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes, des Herrn. Lass uns mal ein Beispiel anschauen von solchen Zeiten der Wiederherstellung und der Erneuerung des Volkes Gottes. Erste Chronik, lass uns das einmal, zweite Chronik 15. Ein Beispiel nur einfach kurz schauen und dann sehen wir, die Sache wurde anders, als man anfing zurückzukommen zum Herrn, als man anfing Gott wirklich zu dienen. Zweite Chronik 15. Und Und auf Asaja, des Sohns Odets, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus Asa entgegen und sagte zu ihm, hört mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn er ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch auch verlassen. Und Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne belehrenden Priester und ohne Gesetz. Das war der Zustand der damaligen Zeit. Ohne die Gegenwart Gottes, ohne belehrende Priester, ohne das Gesetz. Keine Ahnung, was es bedeutet, wirklich Gott zu dienen. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zum Herrn, dem Gott Israels. Und sie suchten ihn und er ließ sich von ihnen finden. In jener Zeit gab es keine Sicherheit für den, der hinaus und für den, der einging, sondern viele Beunruhigungen kamen über alle Bewohner der Länder. Und es stieß sich Nation an Nation und Stadt an Stadt, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Hast du das gelesen hier? Gott gab ihnen Bedrängnis. Er beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Warum? Um zu sagen, hey, kommt zu mir, ich bin euer Schutz. Kommt zu mir zurück, ihr habt keine Ruhe, ihr habt nur Stress. Kommt zu mir, sucht mich. Gott schickt allerlei Beunruhigungen, um uns zu sagen, wir sollen doch zu ihm kommen, wir sollen ihn suchen. Wir sagen, nee, das ist Altes Testament, so ist Gott nicht. Gott ist einfach nur gut. Gott ist gut. Und deswegen, wenn die Kirche schläft, wenn das Volk Gottes in Lauheit und in Vergnügungen der Welt ist, schickt Gott Beunruhigungen, um die Gemeinde aufzuwecken. Und wir sind kurz davor, weil wir die Stimme des Heiligen Geistes so missachten. Er sagt, es kommt Beunruhigung, es kommt Bedrängnis, jetzt ist die Zeit umzukehren. Und wir sagen, ach nee, kein Doom und Gloom, kein, du, Gott ist wunderbar, Gott ist herrlich, Gott ist mit uns, es ist alles toll und es wird noch toller. Beunruhige uns nicht. Sprich uns was Gutes. Das Gute ist, die Beunruhigungen werden dazu führen, dass wir Gottes Angesicht suchen wie nie zuvor. Und auf einmal werden wir es schaffen, Prioritäten zu setzen, zu denen wir früher nie gekommen sind. Weil die Beunruhigungen uns so bedrängen werden, dass wir sagen, das Wichtigste ist jetzt, dass ich Gott finde. Das ist wichtiger, als hierhin und dahin und dorthin zu rennen und alles mitzumachen. Jetzt ist die Zeit, Gott zu finden. Und diese Beunruhigungen werden dazu führen, dass unsere netten, aber leider nicht schriftgemäßen Vorstellungen über Gott und über seine Liebe zerbrechen. Und wir werden sehen, er ist Gott. Und er liebt uns zu sehr, als dass er uns diese Wege der Welt gehen lassen wird. Und wenn wir nicht auf sein Wort hören, das alte Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen. Sagt, hey, das kann doch nicht Gott sein. Das gibt's doch nicht, das ist doch nicht Liebe. Danke für den Einwand. Tu ein Lesezeichen rein und wir gehen zur Offenbarung. Frage, ist das Neues Testament? Ist das der Gott der Bibel? Ja. Ein bisschen mehr Interaktion, ja gut. Macht mit. Offenbarung Kapitel 2. Schickt Gott Bedrängnisse, um etwas zu erreichen in unserem Leben? Ich glaube nicht. Oh doch. Oh doch. Offenbarung Kapitel 2. Hier wird der Gemeinde vorgeworfen, sie lässt das Weib Isabel gewähren. Die Leute hätten vielleicht gesagt, Jesus, willst du dich mal mit ihr beschäftigen? Sie hört nicht auf uns. Du machst uns ja an, dass wir sie gewähren lassen. Kümmer dich mal um sie selber. Mach du das mal. Wir wissen nicht, wie wir das handeln sollen. Weil wir eine schwache Leiterschaft sind, die mutwillige, fortgesetzte Sünde in unserer Mitte nicht konfrontieren wollen. Weil wir einen Frieden lieben, der nicht der Friede Gottes ist. Und Jesus sagt hier, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Gott sagt, da gibt es Heimsuchungen hier auf der Erde, wo er uns nach unseren Werken gibt. Das ist der Gott der Bibel, das ist der Gott, der dich errettet hat. Und niemand von uns kann sagen, das ist unfair. Ich dachte, die Gnade bügelt das alles glatt. Lasst uns durch den Heiligen Geist unser Verständnis von Gnade schärfen. Lasst uns die biblische, neutestamentliche Gnade sehen und sie ergreifen und nicht irgendwie ein Imitat, was uns in eine falsche Sicherheit wiegt. Jesus sagt, da gibt es Heimsuchungen für Gemeinden und ich gebe jedem nach seinen Werken. Vorhin haben wir von Ephesus gelesen. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, ich werde den Leuchter wegnehmen. Da war diese herrliche Leuchtergemeinde. Aus der ganzen Umgebung kamen die Leute an, um zu schauen, um Gott zu erleben, um etwas Neues zu erfahren, um Gott zu berühren. Sie kamen, weil Gott dort war, auf eine andere Art und Weise, intensiver als an manchen anderen Plätzen. Und sie haben sich ausgestreckt nach dieser Gemeinde. Sie war ein geistlicher Mittelpunkt. Aber der Prozess der Abkühlung hatte schon begonnen. Und Jesus sagt, wenn er nicht Buße tut, nehme ich den Leuchter weg. Ich bin jetzt fast 30 Jahre im Geschäft. Und ich habe den Leuchter wandern sehen in Deutschland. Und er war mal dort und alle zogen dahin und sagten, das ist unser Jerusalem. Von da kommt alles. Von da kommt das Wort des Herrn. Da ist der frische Lobpreis. Da ist die Salbung. Da ist dies, da ist das. Und eines Tages, weil nicht Buße getan wurde, wurde der Leuchter verrückt und keiner geht mehr dahin. Der Leuchter wandert, schon gesehen? Der Leuchter wandert. Darf ich mal etwas sehr Provozierendes sagen? Vor ein paar Jahren stand der Leuchter nicht weit weg von hier in Hannover. Der Leuchter ist nicht mehr da. Der Leuchter ist nicht mehr da. Er ist weggenommen. Und Gott muss wieder neue Plätze vorbereiten. Und wenn sie in denselben Fehler der Überheblichkeit fallen und die Unreinheit tolerieren in ihrer Mitte, wird auch dort der Leuchter wieder weggenommen werden. Gott ist Gott. Lass uns das anerkennen. Lass uns sagen, Gott, hilf uns, dass du in unserer Mitte dich wohlfühlen kannst. Hilf uns, dass wir alles unterlassen, dass wir auf uns aufpassen, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir nichts zulassen, was dich betrübt. Wir wollen, dass du einen Platz hast in unserem Land, wo du dich niederlassen kannst, wo du wohnen kannst und von dort viele andere Plätze angesteckt werden können und entflammt werden können und es viele Orte gibt, wo du dich niederlassen kannst. Gehen wir noch kurz zurück zu 2. Chronik. Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Und das war die Liebe Gottes, zu sagen, hey, komm, sucht mich. Und so war es dann. Und sie suchten ihn. Und Gott hat gesagt, lasst eure Hände nicht schlaff werden. Es gibt einen Lohn für euer Tun. Hebräer 11, Vers 6. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Der Teufel will dir sagen, du in deinem Studierzimmer, du in deinem Wohnzimmer, du wartest da auf etwas, was nie stattfinden wird. Du verschwendest deine Zeit. Aber Gott sagt, halt aus, geh tiefer, warte, lerne dich zu konzentrieren, auf mich, diene mir und du wirst Lohn bekommen. Du wirst Lohn bekommen. Lass dich motivieren von Gott. Da ist niemand, der seine beste Zeit jeden Tag Gott gibt, den Gott nicht mächtig belohnen wird. Da ist niemand. Lass dich nicht irritieren. Oh, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel Verpflichtungen, ich habe so viel dies und jenes und so weiter. Werde ergriffen von diesem Ruf. Es ist Zeit, Gott zu suchen. Und stell andere Dinge an die Seite, die deine Zeit fressen. Früher war ich begeisterter Fan von Bach und seinen Fugen. Und ich habe beschlossen im Himmel, ich werde Stunden nehmen bei ihm und mir erklären lassen, wie man Fugen baut. Ich finde es Wahnsinn. Fugen ist es Wahnsinn. Aber ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, als Fugen zu studieren. Da ist ein Gott, der sagt, komm höher, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was in Kürze geschehen soll. Komm hier herauf. Lass einmal die anderen Dinge beiseite. Warum nicht sagen, die nächsten 10 Jahre, ich werde Gott suchen. Und nicht so viele Freunde aufsuchen, nicht so viele christliche Veranstaltungen, die sowieso nichts bringen. Ja, sei in deiner Kleingruppe, sei integriert, lebe ein Leben im Licht. Aber wer hat gesagt, dass wir überall rennen sollen und alles mitmachen sollen? Such Gott. Und dann werden Leute anfangen, dich zu suchen. Weil du Antworten hast. Weil du etwas weißt von dem, was morgen kommt, was andere nicht wissen. Weil du den Heiligen Geist kennengelernt hast. Und er hat gesagt, oder Jesus sagt über den Heiligen Geist, er wird das Zukünftige euch offenbaren. Und es wird solche Bedrängnisse in Deutschland kommen. In Kürze. Was immer das bedeutet. In 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren, in Kürze. Es wird solche Bedrängnis kommen, dass wir uns ausstrecken, händeringend ausstrecken nach denen, die den Heiligen Geist kennen. Und die wissen, was als nächstes kommt. Die wissen, was um die Ecke ist. Die wissen, was Gott tun will. Und du und ich, wir können solche werden. Wir können heute sagen, alles beiseite. Und mein Ding ist, Gott zu suchen. Und dafür gebe ich meine beste Zeit. Und ich bin im Wort, ich bin vor Gott, ich bin in der Anbetung. Ich warte auf ihn, ich lerne das. Ich lasse mich belehren vom Heiligen Geist. Es ist keine Zeitverschwendung, sondern es ist das Kostbarste und Wichtigste, was du heute für dich und für viele Menschen in deinem Umkreis tun kannst, Gott zu suchen von ganzem Herzen. Und das ist, was Asa getan hat. Als Asa die Worte der Weissagung, Vers 8, des Propheten Obed hörte, Obed, fasste er Mut. Was tat er? Und er schaffte die Scheusale weg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim eingenommen hatte. Und er erneuerte den Altar des Herrn. 2 Dinge tat er. Er schaffte die Scheusale ab. Das heißt, Heiligung war angesagt. Und dann baute er den Altar wieder auf. Anbetung. Viele waren bemüht vor einiger Zeit und sagen, wir müssen Gebetsaltäre aufbauen in Deutschland. Und das ist gut und das will der Heilige Geist. Aber wenn wir nicht zuvor die Scheusale wegtun aus unserer Mitte, werden wir keine Kraft haben, ein Gebetsprojekt zu beginnen, wo wir sagen, jetzt fangen wir an anzubeten, jetzt fangen wir an im Lobpreis zu kämpfen und Fürbitte zu tun, bis der Herr wiederkommt. Wir werden keine Ausdauer haben. Es wird wieder nur eine Modewelle sein. Es wird wieder nur ein kurzes Aufflackern sein. Und du siehst schon, wie viele sich abgewandt haben. Es hat nicht geklappt mit der Mode der Gebetsaltäre, weil wir nicht willig waren, den Preis zu bezahlen. Und glücklicherweise am Horizont kommt die nächste Bewegung. Jetzt haben wir eine Väterbewegung. Gebetsbewegung ist vergessen, jetzt haben wir Väterbewegung. Und alle rennen jetzt und wollen jetzt Väter werden. Und Mütter. Ihr Lieben, man macht keine Bewegung. Entweder der Heilige Geist ändert unsere Herzen. Oder es ist einfach nur ein Schlendern über den christlichen Jahrmarkt, wo man sich von irgendwelchen Marktschreiern, irgendwelche Losaktionen und das große Los irgendwie anpreisen lässt. Wann werden wir einmal mit wachen Augen durch die Landschaft gehen, anstatt von allen möglichen Angeboten hin und her gezogen zu werden? Wann werden wir einmal lernen, Trends zu sehen? Wo ist der Kern, der echt ist, der vom Heiligen Geist ist? Und wo machen Menschen etwas, um etwas zu vermarkten? Und was sollen wir ergreifen an Kern? Und was sollen wir als Spreu beiseite lassen? Warum nach diesen Dingen greifen, darauf rumkauen und irgendwann feststellen, es ist gar kein Geschmack, und noch später stellen wir fest, es ist Streu, auf dem wir seit langem rumkauen. Warum nicht gleich das Echte vom Falschen trennen und sagen, das ist der Heilige Geist, das ist Menschenwerk, wir segnen, aber wir rennen nicht mit. Warum nicht einmal reif werden? Warum nicht einmal mündig werden? Warum nicht einmal von Gott selbst gelehrt werden? Das ist der Segen des neuen Bundes. Jeder wird vom Herrn selbst gelehrt. Aber heute kommen irgendwelche Leute und machen irgendwelche Musik, bringen irgendwelche Bücher auf den Markt, bringen irgendwelche Filme auf den Markt. Und man muss nur sagen, du, dessen Onkel war mal Christ. Oh, das muss ja ein toller Film sein. Und schon ist es ein christlicher Film. Kommen die schrecklichsten Dämonen darin vor, aber es ist ein schrecklicher Film. Es ist ja christlich. Und wenn du dann noch wagst, was dagegen zu sagen, Bruder, du bist aber eng. Wann kennen wir Gott und sagen, das hat nicht den Geschmack von Gott? Und ich habe nichts damit zu tun. Und wenn alle rennen, diese Filme, ich werde nicht rennen, weil es hat nicht den Geschmack von Gott. Warum müssen wir immer nach diesem Try-and-Error-Prinzip versuchen herauszufinden, um nur enttäuscht zu werden und immer wieder enttäuscht zu werden? Wie viele Leute füllen sich mit Musik, die sich christlich anhört. Aber wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst und du kommst in Berührung mit dieser Musik, alles in dir sagt, dein innerer Mensch dreht sich um, er bricht sich. Aber es ist christlich. Wer will dagegen etwas sagen? Lass uns Gott kennenlernen. Und dann reicht es nicht aus, ob es christlich ist, sondern ob es von Christus kommt. Das ist das Entscheidende. Dies ist die Phase, Gott kennenzulernen. Und wenn wir das verpassen, wird der Teufel uns links und rechts einseifen, ihr Lieben. Und da kommen solche Imitate auf den Markt, da kommen solche verkehrten Salbungen, da kommen solche Dinge auf den Markt. Und wir rennen nach allen, weil wir wieder nötig haben, ein bisschen gekitzelt zu werden, ein bisschen Input zu haben, ein bisschen wieder unsere Spritze zu bekommen. Wie so ein Junkie, der den Entzug spürt und ich brauche wieder meinen Stoff. Wann werden wir aufwachen und Gott kennenlernen? Ja, du wirst dann gegen den Strom schwimmen. Du wirst dich sehr unbeliebt machen. Und das ist, was Jesus versprochen hat. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Herzlich willkommen. Das ist normal, wenn du keine Verfolgung hast in deiner halbchristlichen Umgebung, die auf alle neuesten Filme reinfällt und alles sich anschaut. Neulich hörte ich das Allerbeste. Durch diesen Film muss man gesehen haben, da lernt man, wie der Teufel arbeitet. Ach, neuerdings ist Hollywood im Geschäft, die Wege des Teufels zu offenbaren und uns zu lehren, wie gefährlich der Teufel ist. Das ist ja interessant. Ich dachte, das zeigt mir der Heilige Geist. Das kommt jetzt von Hollywood. Das ist ja viel einfacher. Ich zahle für 10 Euro und dann kriege ich das alles serviert. Muss ich nicht Gott suchen? Muss ich nicht fasten? Muss ich nicht warten, mir Mühe machen? Ich gehe einfach ins Kino. Das ist noch geistliche Fortbildung. Du, ich gehe gar nicht so gerne ins Kino. Das tue ich nur, weil ich lernen will fürs Reich Gottes. So. So weit sind wir gesunken, dass wir auf solchen Quatsch hereinfallen. Der Einzige, der uns nüchtern machen kann und der uns zeigen kann, wie raffiniert der Teufel arbeitet, ist der Heilige Geist. Und du lernst die Imitate des Teufels kennen, nicht indem du die Imitate studierst, sondern indem du das Echte kennenlernst. Du erkennst das Falsche, wenn du das Echte kennst. Lass uns danach trachten, Gott zu erkennen, ihm nachzujagen, alles beiseite zu tun, radikale Prioritäten zu setzen in unserem Leben, die beste Zeit ihm zu geben, die beste Zeit. Nicht die, die übrig bleibt. Mit Zeit ist es wie mit Geld. Kennst du diese Leute, die sagen, ja, ich muss erst meine Rechnung bezahlen und wenn Geld übrig bleibt, dann werde ich auch ins Reich Gottes geben. Das sind die Leute, die nie geben. Du hast nie Geld übrig am Ende des Monats. Schon mal gemerkt? Du hast nie Zeit übrig am Ende des Tages. Nie. Wenn du nicht am Anfang sagst, jetzt die beste Zeit ist für Gott. Jetzt am Anfang habe ich mein Gehalt gekriegt. Jetzt das Beste für Gott. Und dann das andere wird seinen Platz finden. Und sollte Gott mir diese Grausamkeit zumuten, dass ich mir nicht sofort jeden Wunsch erfüllen kann, werde ich ihn trotzdem lieben. Aber wir sind trainiert, du auf die natürlichen Impulse, wie Hunger, wie Schlaf, wie Vergnügung, wie Ablenkung, muss man reagieren. Das wäre unglaublich krankmachend und schädigend, wenn man diese Impulse nicht sofort befriedigen würde. Das führt zu seelischen Verknotungen, zu tiefen Verletzungen. Und Gott will ja, dass es mir gut geht. Wir können den größten Schwachsinn uns vormachen und wir kennen den Gott der Bibel überhaupt nicht. Und weil wir so wenig im Licht leben, nehmen wir die Impulse, die uns steuern, zu unseren verschiedenen Selbstbedienungsaktivitäten. Wir nehmen diese Impulse gar nicht wahr und denken, das ist alles natürlich, das ist alles normal. Asa schaffte die Scheusale ab. Einmal sagt der Herr zu Hesekiel, und sie wollten die Scheusale, die sie vor ihre Augen gestellt haben, nicht wegtun. Und ich sage dir, eins der Hauptprobleme in unserer charismatisch-pfingstlichen Welt sind die Scheusale, die wir in unsere Wohnzimmer gestellt haben, an denen unsere Augen hängen und denen wir die besten Stunden des Tages geben. Und wir schauen da Dinge an, die sind so schmierig, so böse, so gemein, so hässlich, so erniedrigend, so furchtbar. Und wir nennen das Freizeitbeschäftigung. Entspannen. Und wir merken nicht, wie unser Herz unfähig wird zu einem Hunger nach Gott. Wenn unser Herz kalt wird, wie es keine Sehnsucht mehr hat nach Gott. Und dann kommen wir und lassen uns mühsam hineinnehmen in eine sehr anstrengende Lobpreiszeit. Und Gott ist nicht da, weil unsere Herzen sind schon beim Spätfilm. Bruder, mach nicht so lange heute. Es wartet noch das Leben auf mich. Da prickelt es, da werde ich lebendig. Hier fühle ich wieder was. Das Herz wird hart durch den Betrug der Sünde. Uns wird alles Mögliche Schöne versprochen, aber das Herz wird hart und es verliert den Hunger. Und wir reservieren viel, viel Zeit für diese Dinge. Und Gebetsstunde kommt irgendwo ganz hinten, in vorletzter Rangordnung. Asa schaffte die Scheusale ab. Der Heilige Geist ist da. Und er will dich lehren, dich unterweisen, dich trainieren, dass du Nein sagst zu den weltlichen Begierden. Dafür ist der Heilige Geist dir gegeben. Willst du den Heiligen Geist kennenlernen? Dann lerne Impulse, die dich treiben, die dir Gier und Appetit geben nach den Dingen dieser Welt. Lerne in der Kraft des Heiligen Geistes Nein zu sagen. Da lernst du die Kraft Gottes kennen. Nein zu sagen zu diesen Dingen. Sag, ich gehöre Jesus. Er ist ein heiliger Gott. Er würde niemals sich diesen Schmutz anschauen. Ich bin ein Kind Gottes. Der Heilige Geist ist in mir. Ich werde ihn nicht zwingen, sich diesem Schmutz auszusetzen. Wie kaputt, wie krank muss ich sein, dass ich gefallen habe, diese Dinge anzuschauen. Und für ihn ist das wie Folter. Und dann kommen wir zurück in das Haus des Herrn und singen, heilig ist der Herr Zebaoth. Nur die heilige Gegenwart Gottes ist nicht mit uns. Weil Gott sagt, ich kann diese Lieder nicht mehr hören, sie beleidigen mich. Auch in manchen Gemeinden gehe ich und dann spüre ich, wie das so kommt aus der Versammlung. Bruder, das ist Altes Testament, das ist doch nicht der Gott der Bibel. Wo bist du? Wach auf, es ist alles in Ordnung. Mach uns ja keine Angst. Beunruhige uns doch nicht. Gott ist ein Gott des Friedens. Du wächst ja Zweifel an meiner Art und Weise zu leben. Das ist exakt mein Vorhaben. Das ist ganz genau, worauf ich abziele. Dass du einmal Inventur machst. Epheser 5,15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Ist das, wohin mein Herz mich zieht, ist das, was Gott mir an Vergnügen schenkt, an Ausruhen, an Entspannung? Oder ist es die unersättliche Gier meines Fleisches, was in Feindschaft gegen Gott ist? Lasst uns im Licht leben und lasst uns einmal die Dinge, die in unseren Herzen sind, einmal bewegen vor Gott. Was ist das eigentlich, was mich da wegzieht, was mir diesen Hunger nach etwas gibt? Und wir können diese Dinge Gott bringen. Und er ist ein verzehrendes Feuer. Und er brennt das aus unserem Herzen raus. Wenn wir es ihm bringen, er brennt das heraus. Unser Gott, ein verzehrendes Feuer. Er brennt Dinge aus deinem Herzen heraus. Er ist stark, er kann das tun. So wie diesen alten Cowboy-Filmen, wo sie die glühenden Eisen genommen haben und haben das hinten auf das Hinterteil vom Kalb gedrückt. Tsch, hat's gemacht. Dann war das Kalb gezeichnet und markiert. Und für den Fall, dass es mal vergessen sollte, wem es gehört, konnte es schauen. Und es wusste immer, wer sein Eigentümer war. Bis an sein Ende. Oh, lass doch Gott uns markieren mit seinem Brandeisen. Schon mal gelesen? Oh, wir wissen, da ist das Mal des Tieres. Oh, das werden wir nicht nehmen. Wahrscheinlich der Barcode auf meiner Milchflasche. Aber da ist auch eine Phase, wo der Engel des Herrn durch die Stadt geht und alle die markiert, die heilig leben wollen. Und was ist, wenn dieser Engel losgeschickt wird und ich lebe nicht heilig? Was dann? Schon mal darüber nachgedacht? Ach, der kommt dann später nochmal, wenn ich dann soweit bin, weil Gott ist ja Liebe. Wach auf aus deinen Träumen. Der Gott, mit dem du zu tun hast, ist der Gott dieses Buches. Mensch, hier scheppert alles bei euch hier. Früher waren die Kanzel aus Eichenholz, da konnte man drauf donnern. Jetzt ist alles nur noch Blech hier. Imitat. Du sagst, worauf willst du hinaus? So, wenn du es jetzt noch nicht verstanden hast, ich fürchte, nach einer weiteren Stunde wirst du es auch nicht verstehen. Jetzt ist die Zeit, Gott zu suchen. Prioritäten über den Haufen zu schmeißen. Zu lernen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, wo dein Fleisch empfindliche Schläge bekommt. Wo du lernst zu überwinden. Unlust, Apathie, Gleichgültigkeit, Desinteresse, wo du konfrontiert wirst als allererstes, das, was zuallererst passiert, wenn du sagst, von heute an nehme ich jeden Tag Zeit für Gott. Das Erste, was du finden wirst, ist dein eigenes Fleisch. Und das Fleisch schreit auf und sagt, schrecklich, furchtbar, Das ist unmöglich. Ich halte das nicht aus. Und glaub nie, dass das du bist. Das ist dein Fleisch. Und sag, du hast recht, du wirst es nicht aushalten. Du wirst sterben. Tut mir leid, Schätzchen. In der Gegenwart Gottes werden wir den Unterschied zwischen Fleisch und Geist oder Fleisch oder Geist und Seele kennenlernen. Wir werden Gott kennenlernen. Und wenn er sich bewegt, wenn er spricht durch Bücher, durch Musik, durch Impulse, Prophetie, irgendwelche Dinge, du wirst wissen, das ist Gott. Das andere war gut gemeint, aber es war nur nachgemacht. Es war nicht echt. Du wirst den Unterschied kennen. Und wenn Jesus uns vorbereitet auf die Endzeit, was sagt er? Seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist das Erste, was er sagt. So viele verschiedene Offenbarungen, so viele verschiedene Richtungen, so viele verschiedene Lehren, so viele verschiedene Propheten, so viele verschiedene Stimmen. Ja, wer soll sich denn da noch auskennen? Mein Pastor ist auch schon ganz überfordert. Lerne Gott kennen. Und wenn du ihn kennst, weißt du, was nicht von ihm ist. Wenn du seine Stimme kennenlernst, kannst du alles andere getrost identifizieren und hinter dich werfen. Und wenn du Gott nicht kennst, wenn da nicht Liebe zur Wahrheit ist, wirst du ein Opfer werden. Paulus sagt, da sind Manifestationen des Feindes in der Endzeit, Zeichen, Wunder, Visionen, gewaltige Dinge. Und die, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, werden kräftige Irrtümer von Gott bekommen. Gott sendet kräftige Irrtümer. Und sie fallen auf diese Dinge hinein. Warum? Weil sie die Zeit der Vorbereitung nicht genutzt haben. Weil sie nicht durch diesen Prozess des Sterbens und der Begegnung mit Gott gegangen sind. Weil sie sich verhalten haben wie Israel. Und sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Und die fallen auf die kräftigen Irrtümer herein. Und wenn das passiert, werden viele schreien und jammern und sagen, warum habe ich das nicht beachtet? Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat mich gewarnt. Gott hat mich zu sich gezogen. Aber ich habe das abgetan. Du, das Bange machen gilt nicht. Ich habe meinen Frieden in Gott. Wirklich? Ist es nicht vielleicht doch dein selbstgemachter Frieden? Was von Gott ist, wird nicht erschüttert werden. Aber was selbstgemacht ist, wird in der Stunde der Prüfung zerbrechen. Wollen wir nicht einmal Gott sagen, Gott, zerbrich alle Selbstsicherheit in mir. Zerbrich alle Überheblichkeit, zerbrich alle Coolheit. Ach, das ist ja kein Problem, das werde ich schon schaffen, wird schon gehen. Wollen wir nicht sagen, Gott, schenk uns Zerbrochenheit, schenk uns ein Herz, was an dir hängt. Meine Seele hängt an ihm. Darum werden wir errettet. Meine Seele hängt an ihm. Ich will ihn erretten, sagt Gott. Er kennt mich, weil er mich kennt. Vater, schenk uns ein Erwachen, schenk uns ein Aufwachen, schenk uns ein Gespür für das Echte, für das, was vom Himmel kommt, das, was wirklich von dir ist. Wir wollen dir sagen, du hast volle Freiheit, in unser Herz einzugreifen. Du hast volle Freiheit, umzustellen, umzubauen, umzuprägen, uns den Geschmack zu ändern, uns in tiefe Übereinstimmung mit dir zu bringen. Du hast volle Freiheit, an unserem Herzen zu arbeiten. Und wir werden solche werden. Wir werden das lernen, dich zu suchen, vor dir zu sein und dir Raum zu geben, dein schöpferisches Werk an unseren Herzen zu tun. keinen Fall wollen wir, dass du einmal über uns sagst, sie ehren mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Wir wollen lernen, unser Herz zu bringen. Wir wollen lernen, vor dir zu sein. Unser Herz dir zu geben. Auf dich zu warten. Dir zu vertrauen. Von dir abhängig zu sein. Dich zu bewundern. Fasziniert zu sein von dir. Und nicht von den Gags und Shows und Unterhaltungen dieser Welt, die so billig geworden sind, so schwachsinnig geworden sind, so dumm geworden sind, so niveaulos. Gott, vergib, dass ein Land wie Deutschland, eine Nation, die solche Musik hervorgebracht hat, solche Denker hervorgebracht hat, solche Pioniere und Menschen der Ausdauer und des Erfolges, dass eine solche Nation imstande ist, sich herabzulassen zu solchem Schmutz, zu solchem billigen Soapzeug, zu solchen profanen Dingen, die so dämlich sind. Oh Gott, vergib uns, dass wir dich so wenig kennen, dass unser Herz an solchem Schrott hängt, dass wir uns damit füllen. Oh, ändere unseren Geschmack. Zeig uns den Himmel. Die frische, schöne, herrliche Höhenluft des Himmels. Die reine, heilige Luft. Und dass wir da unser Zuhause haben. Oh, lehre uns, was das bedeutet, dass wir nicht trachten sollen nach dem, was auf der Erde ist, sondern nach dem, was oben ist, wo Christus ist, auf dem Thron zu deiner Rechten. Lehre uns zu sinnen auf die Dinge des Himmels, die Dinge, die heilig sind, die rein sind, die schön sind, die wohllauten, die gut sind, die lieblich sind, die vorbildlich sind. Oh, wende unsere Augen ab von diesem Schmutz. Oh, du sagst, wenn wir unsere Augen abwenden, Böses nicht anzuschauen, werden wir den König in seiner Schönheit sehen. Herr, wir wollen lieber dich sehen, als diese Dinge, die hier in wenigen Jahrzehnten in Schutt und Asche und Rauch und nichts aufgehen und die nie wieder eine Bedeutung haben werden. Oh, mach uns zu Bürgern des Himmels. Hilf uns, deine Gegenwart zu suchen. Mach uns zu solchen, die warten können. Mach uns zu solchen, die sich nach dir ausstrecken. Die dich kennen. Und die dann stark werden, viele zu unterweisen, weil wir dich kennengelernt haben. Und die eine Stimme haben in der Zeit der Not, in der Zeit der Bedrängnis. Wenn du das Land beunruhigst durch Erschütterungen und Bedrängnisse. Dass wir dann schon diese Dinge hinter uns haben. Dass wir dann schon durch diese Prozesse durch sind. Und dass wir dann stehen mit einer Stimme, mit einer Fackel, die das brennt wie ein klares Licht. Und dieses Labyrinth und diese Irrgänge können erleuchtet werden, weil wir Fackelträger deines Heils geworden sind. Und wir nicht nur den Weg kennen, sondern eine Stimme haben und zu denen in unserer Umgebung klar und laut rufen können, da ist der Weg der Rettung, da ist der Weg zum Herrn, da ist unser Gott, das ist sein Heil, da ist die Tür zum Himmel. Oh Gott, hilf, dass wir heute unser Leben geben für deine Gemeinde. Und dass die Gemeinde imstande ist, ihr Leben zu geben für die Nation.